Kann man nicht leicht beheben, eventuell rüber weg.
Einfach mal lucken.
Das quälend lange Warten hat ein Ende. Die 2 Wochen sind wieder rum. Und die Gebrüder Luppen sind wieder bereit und am Start. Und es gibt wieder Tonis geliebte Anekdoten, was unter unseren treuen Hörern mittlerweile als Tonis Lieblingswort ausgemacht wurde, wie ich gehört habe. Es gibt Aktuelles, ja, und auch sonst heißt es wieder, alles muss, nichts kann. Und deswegen kann ich jetzt schon mal berichten, ich habe jetzt Internet und kann wieder von zu Hause aus podcasten. Und Toni bleibt seiner Tradition treu und ist wieder mal auf Reisen und unterwegs. Bevor ich ihn frage, wo er dann gerade ist, und ich befürchte, dass es dann wieder erstmal ein herzliches Hallo an alle gibt, möchte ich oder habe ich die Freude zu sagen, dass diese Folge von Sonos gesponsert wird. Und darüber freue ich mich sehr und ich glaube, Toni auch. Aber bitte, wo bist du schon wieder?
Ja, also hallo kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ja, wo bin ich eigentlich? Das weiß ich ja mittlerweile selbst nicht. Ich bin auf jeden Fall heute wieder gereist. Ich bin in Düsseldorf. Ich melde mich aus Düsseldorf.
Du bist im Lande.
Ja, ich melde mich ja hier mittlerweile jedes Mal von woanders. Die findigen Zuhörer und Zuhörerinnen hier, glaube ich, die fragen sich mittlerweile, lebt er überhaupt noch in Madrid? Spielt er in Madrid? Da in Köln, aus Urlaub meldet er sich aus Köln. Dann beim letzten Mal Nationalmannschaft auch aus Köln. Jetzt meldet er sich plötzlich aus Düsseldorf. Ist er zum FC oder zur Fortuna gewechselt? Nein. Die relativ einfache Erklärung ist, wir sind ja heute hier an diesem Montag vor unserem Champions League Spiel morgen gegen München
gegen Düsseldorf. Gladbach. Champions League?
Achso. Lass mich da ausreden. Ja. Und da offensichtlich für Real Madrid Ansprüche kein passendes Hotel in München Gladbach zu finden war, hat es uns nach Düsseldorf verschlagen. Von daher heute mal wieder eine, zumindest von meiner Seite aus, Hotel-Episode Luppen. Aber bei dir bin ich ja echt jetzt mal froh. Bist du heute ein bisschen besser vorbereitet als letztens? Also A, du kannst schon mal zu Hause sein, wie ich feststelle. Sprich, Internet funktioniert ganz toll. Wie sieht's mit deinem Handy-Akku aus? Hast du das aufgeladen? Kannst du heute auch mal später eine Frage von den Hörern vorlesen? Oder funktioniert das wieder nicht?
Ja, Strom habe ich auch zu Hause mittlerweile. Von daher, wenn es ausgehen sollte, kann ich sofort nachladen. Von daher keine Sorge. Ich bin bereit. Wir mussten schon wieder mit Sorge hören, Überheblichkeit, Real Madrid, kein Hotel in Mönchengladbach gefunden.
Da kann ich ja nichts dafür, das suche ich ja nicht aus.
Aber das ist ja auch so ein kleiner Hinweis, ihr reist ja auch immer sehr komfortabel, ne? Das habe ich gehört, da immer Charter, privat, egal wo es hingeht.
Ja, das ist richtig, aber worauf willst du hinaus?
Ja, ich will dich wieder ins rechte Licht
tun. Na komm, halt die Klappe, ich tue da jetzt direkt eine Kategorie draus machen und dann können wir uns darüber unterhalten.
Der königliche Unterschied.
Ja, wenn du da schon hier uns wieder so eine gewisse Arroganz hier unterschwellig vorwirfst oder nicht mal unterschwellig.
Nee, das mache ich ganz offen.
Dann mache ich da doch direkt eine Kategorie draus. Königlicher Unterschied. Ja, du hast recht. Wir reisen größtenteils mit unserer eigenen Maschine. Also egal ob Ligaspiele oder eben auch jetzt Champions League. Das ermöglicht uns einfach, wie soll ich das sagen, also unter uns zu sein. Und vor allem auch relativ beweglich zu sein. Bei uns ist es ja so, dass wir oft, außer jetzt bei der Champions League, oft an Abendspielen am gleichen Tag reisen. Und was immer der Fall ist, dass wir auch direkt nach dem Spiel wieder zurückreisen können mit der Maschine, da Madrid der Flughafen einmal auf ist und wir dann einfach auch schnell dabei sind, weil einfach niemand anderes sonst im Flugzeug sitzt, außer wir. Das kenne ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen anders noch damals aus München. Das weiß ich noch, das war immer quälend, gerade Champions League war das ja immer so, dass nach einem Auswärtsspiel da immer noch ein Bankett auf dem Programm stand. Also es wurde nicht zurückgeflogen, es wurde immer noch übernachtet dort und dann gab es ein Bankett.
Da gibt es auch mal die klassischen Reden von Karl-Heinz Rummenigge, oder? Vom Killer-Kalle.
Richtig, richtig. Ja, das lohnt sich auch dafür immer noch da zu bleiben. Nein, aber das ist grundsätzlich, reisen da auch die ganzen Sponsoren dann meistens mit uns, auch viele mit uns im Flieger oder sind mit uns gereist, sagen wir mal so, bin ja nicht mehr da. Und dann gibt's eben nach dem Spiel, und da kann man sich vorstellen, dass es auch mal Spiele gibt, oder nicht nur Spiele, eigentlich grundsätzlich immer, aber es gibt dann halt einfach die Pflicht, dort noch zu erscheinen bei diesem Abendessen mit den Sponsoren. Fotos, Autogramme zu machen und so weiter und so fort. Dafür zahlen die Sponsoren und ja, man wird da halt dann irgendwie noch so ein bisschen hingesetzt. Man muss halt da sein, weil das ist das, wofür die bezahlen, dass die auch dann noch die Spieler ein bisschen nerven können nach dem Spiel. Da hat man jetzt
ja, aber du bist doch ein Star zum Anfassen.
Ja, aber es gibt halt auch Spiele, da hast du danach keinen Bock mehr drauf, ne, auf sowas. Und das kann man auch verstehen, aber es ist halt verkauft und dann geht's auch immer am nächsten Tag, ging's dann immer zurück. Und ja, das fand ich schon, ehrlich gesagt, immer ein bisschen nervig. Da bin ich schon sehr froh, wie das hier geregelt ist, dass es da wirklich immer direkt nach dem Spiel noch nach Hause geht. Auch wenn es dann natürlich immer relativ spät, beziehungsweise dann am nächsten Morgen früh wird, ist das doch unbezahlbar, schnell wieder nach Hause zu kommen. Und ja, aber erzähl doch mal, wie ist das denn bei dir, wenn du mir jetzt schon hier so eine Arroganz, was das Reisen ja betrifft, vorwirfst, ja, dann würde ich das doch direkt mal weiterführen. Was macht ihr dann? Kommt ihr irgendwie, trefft ihr euch, habt ihr den Treffpunkt, wo ihr alle mit dem Fahrrad hingefahren kommt, oder wie macht ihr das?
Da geht schon wieder weiter mit der Arroganz. Ja, ja. Wir zum Beispiel, ein paar Beispiele jetzt, Braunschweig, wir hatten jetzt 3 Auswärtsspiele. Das erste war in Heidenheim, für die jetzt geografisch nicht ganz so bewandert sind. Das sind ungefähr 6 Stunden Busfahrt sind das ungefähr. Die haben wir natürlich auch gemacht.
Hin und zurück?
Und da reden wir natürlich von der Hinfahrt. Und natürlich zurück dann auch nochmal. Auch immer schön mit der Niederlage im Gepäck. Macht die Rückfahrt dann besonders Spaß.
Das ist ja bei euch auswärts meistens so.
Was muss ich auch sagen muss, das ist für mich jetzt auch mittlerweile ungewohnt, weil wir es ja in Berlin auch so hatten, dass wir dann oft geflogen sind. Viel auch Linienflüge, was ja auch okay ist. Zum Ende hin ja Charter, auch wegen den ganzen Corona Mist. Und jetzt sind wir...
Sprich, jetzt musst auch du von deinem hohen Ross mal wieder runterkommen, ja?
Nö, ich war nie drauf. Aber das ist für mich, muss ich sagen, gerade das mit dem Busfahren, so einen Tag vorm Spiel, 6 Stunden Busfahren, ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, bessere Lösungen finden. Also da das merkt man auch am nächsten Tag noch ein bisschen. Und das ist halt, ja, sag ich mal, im Profifußball...
Offener Affront von dir gegen deinen Verein, finde ich gut.
Nein, das ist nicht. Aber es ist ja einfach, ist ja ein Fakt. Also man merkt das dann schon, dass man einen Tag vorher oder 7 Stunden im Bus gesessen hat.
Aber ich denke ja mal nicht, dass die grundsätzlich da Bock drauf haben. Das wird auch schon eine finanzielle Frage sein, denke ich auch.
Oder? Das ist bei vielen eine finanzielle Frage, das ist keine Frage. Jetzt nach Regensburg haben wir den Zug genommen, waren aber eigentlich genauso lange unterwegs, wie wir hätten auch mit dem Bus gebraucht. Aber ich glaube, dass mit Zug immer noch ein bisschen angenehmer ist, kannst dich noch ein bisschen bewegen. Aber es ist halt trotzdem auch nicht schön. Und das gehört aber dazu, ich will mich gar nicht beschweren.
Wie war es denn in Bremen?
Bremen sind wir geflogen immer.
Aber auch eigene Maschine oder Linie?
Das war immer eine Chartermaschine, ja. Das war jetzt nicht so ein Riesending, was ihr da immer fliegt, aber das war auch eine Charter, wo wir unter uns waren.
Na komm, siehst du.
Wo es auch alles sehr flexibel war an den Abflugzeiten, direkt nach dem Spiel wieder zurück.
Na siehst du, da brauchst du jetzt gar nicht hier irgendwie so neidisch nach Madrid gucken, das ging doch auch.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt aktuell ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber...
Und außerdem ist ja auch gar nicht, ich meine, du wirfst mir das vor, ne? Also weder das mit dem Hotel noch mit dem Fliegen. Das bin ja nicht ich, der das entscheidet. Also ich nehme das natürlich gerne an, weil es wirklich angenehm ist, aber ja, da muss ich jemand anders suchen. Ich setze mich auch nur ins Flugzeug und gehe in mein Hotelzimmer, wo das am Ende ist.
Aber was würdest du jetzt sagen, wenn die sagen, hier, wir fahren jetzt 6 Stunden nach Barcelona? Das würdest du ja auch nicht mehr, da würdest du auch nicht mehr akzeptieren.
Schwierig, ja. Ich glaube, da würden wir, glaube ich, geschlossen als Mannschaft rebellieren. Gemeinsam Streik treten, glaube ich. Aber das so schlecht ging es uns bisher auch noch nicht. Aber wer weiß, was Corona noch so anrichtet, ne? Also man soll ja niemals nie sagen. Vielleicht müssen wir auch irgendwann 6 Stunden
schöne Busfahrt
mit dem Bus hinfahren. Dann kann ich allerdings auch für nichts mehr garantieren, was da dann an dem Spieltag passiert.
Naja, ist ja auch, ist, ne, ich weiß jetzt schon wieder, es gibt wieder jetzt Kommentare, ja, es soll sich mal da beruhigen, nicht mit Bus beschweren und so. Das kommt ja jetzt schon wieder, aber es kann
ja. Ich glaube, da ist jetzt die Frage, auf wen sich mehr eingeschossen wird, auf mich, weil ich gesagt habe, dass das auch so sein muss, oder auf dich. Naja. Aber es wollen ja auch immer alle dann gute Leistungen sehen, von daher muss man ja auch ein bisschen, ja, auch was dafür
Voraussetzungen
tun.
Schaffen.
Oder beziehungsweise, ja, richtig, genau, das wollte ich sagen, habe ich aber jetzt nicht so rausbekommen. Aber das ist mal so das Thema, wie reisen, aber was so reisen irgendwie auch mit einem machen, also jetzt mal hin oder her, Bus oder Flug oder was auch immer, das ist ja das, finde ich, was auch oftmals von außen gar nicht so gesehen wird, ne? Also was ich auch normal finde, aber ich finde das vielleicht auch mal ganz interessant, so ein bisschen das nahezulegen, weil ich ja auch immer jemand war, der gesagt hat, boah, das Reisen, das schlaucht, ne? Und egal wie in Anführungsstrichen luxuriös man reist oder nicht, trotzdem schlaucht es einfach mit der mit der Anzahl der Reisen so. Und ich habe mir das sogar hier notiert, und damit man das mal so ein bisschen, also ich verstehe das, wenn man abends den Fernseher einmacht, dann das Spiel guckt und dann aus, und grundsätzlich hat der Fußballprofi ja ein super Leben, da spielt dann 90 Minuten, aber da hängt ja schon immer auch ein bisschen was dran, was schlaucht. Also das ist noch manchmal am wenigsten dieses Spiel an sich, was zwar auch anstrengend ist, aber eben nicht das meiste. Also wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel meine letzte Woche anschaue, ne, dann war ja das Spiel gegen Donetsk letzte Woche, was Heimspiel, da gehen wir immer einen Tag vorher ins Hotel. Das heißt, Dienstag abends ins Hotel, Mittwoch Champions League Spiel, ganzen Tag weg, bis dann nachts irgendwann zu Hause. War jetzt ein Heimspiel, aber das Spiel war ja trotzdem abends. So, dann war dann Donnerstag zu Hause, Freitag ging es dann nachmittags nach Barcelona gereist. Samstag, 16 Uhr war das Spiel in Barcelona, reist dann zurück, bist du auch abends wieder, ja, spät zu Hause. So, dann Sonntag trainiert vormittags, Nachmittag frei, nächsten Tag Montag, sprich heute, früh losgeflogen nach Düsseldorf, den ganzen Tag hier, morgen Abend Spiel in Gladbach, ja, danach Rückreise, bis dann irgendwann morgens um 4 oder 5 zu Hause. Das heißt eigentlich netto von der letzten Woche, von den letzten 7 Tagen, war ich quasi 2 Nachmittage, ja, zu Hause, wo ich Zeit habe. Und das verstehe ich auch, dass man es von außen auch oft, sage ich mal, gar nicht so wahrnimmt, weil im Endeffekt sieht man, okay, der hat 3 Spiele gemacht, so, aber dass das eben auch sehr viel drumherum ist und vor allem nicht zu Hause sein, was für mich ja immer sehr schwierig ist, das ist dann schon das, was auch wirklich sehr, sehr schlaucht, dieses Unterwegssein, dieses Weg von der Familie, und das jetzt auch nicht erst seit einem Jahr. Geht's dir da ähnlich? Ich meine, gut, du hast jetzt nicht ganz den Rhythmus, aber grundsätzlich diese Reisen, und du bist jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs.
Das ist richtig. Ja, aber die große Frage bei dir müsste jetzt eigentlich, sammelst du Meilen?
Die Meilen scheißegal. Ich will mehr zu Hause sein.
Ja, also Auswärtsspiele waren schon immer.
Kann man die übertragen auf dich, die Meilen?
Ja, ich sammle keine zurzeit.
Kriegt man die auch bei Busstunden irgendwie?
Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist schon, Auswärtsspiele waren schon immer irgendwie. Ja, also die Spiele an sich, alles gut, aber die Reisen, Auswärtsreisen, ja, das gab schon immer Schöneres. Klar, es ist bei dir extrem, den ganzen internationalen Mist, den du da noch spielst. Aber ja, auf das Reisen kann man echt gut verzichten.
Also du meinst die Champions League und die Nationalmannschaft mit Mist, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Das ist richtig. Auch ja kein Mensch. Aber nein, so Heimspielwochen, Heimspiele, Wochenenden zum vor allem sind schon wesentlich angenehmer. Aber auch als das ist gerade jetzt für mich auch Meckern auf hohem Niveau. Das ist schon, das passt schon. Aber ich glaube, dass Auswärtsreisen nicht, dass sie das sein wird, was man nach der Karriere, wenn es dann nicht mehr, wenn man nicht mehr spielt, dass man vermissen wird. Das glaube ich nicht, dass es das sein wird.
Also du meinst nicht, dass du auch mal irgendwann vielleicht mal privat so einen Ausflug nach Heidenheim machst, so einen Tag hin, anderen Tag zurück. Ja, das kommt für dich nicht in Frage.
Auf die Ostalb.
Sehr gut. Ja, ich muss mich ja entschuldigen. Ich war ja wirklich
schon wieder
sehr unhöflich. Ja, du hast mich, ja, ich muss mich, also bei dir sogar entschuldigen, weil ich habe dich ja am Anfang gar nicht gefragt, wie es dir geht. Also ich bin ja hier direkt, also du hast natürlich auch direkt eine Frage gestellt, ne, mit deinem Intro. Von daher habe ich direkt reagiert. Aber trotzdem möchte ich natürlich den Ball mal zurückgeben. Wie geht's dir dann? Wie war dein Tag? Wie ist dein Wohlbefinden? Erzähl doch mal.
Schön, dass du fragst. Vielen Dank. Das freut mich. Ja, wie war mein Tag? Also mir geht's gut. Das vorweg. Und wie war mein Tag? Ich muss sagen, mein Tag ist wirklich heute gut gestartet. Bin aufgestanden. War schon mal Gutes immer, dass man aufsteht, dass das noch geht. Und dann stand ein Paket vor meiner Tür.
Vor allem, dass du so merkst, dass du aufstehst.
Aufwachen ist schon ein Erfolg. Naja. Auf jeden Fall stand ein Paket vor der Tür, ein rotes Paket. Das war von meinem Ex-Verein Union Berlin. Dann habe ich das natürlich aufgemacht und da drin waren T-Shirts und die haben für mich, und das freut mich wirklich sehr und das ist jetzt auch ernst gemeint, das ist auch eine große Ehre für mich, extra für mich ein Abschieds-T-Shirt entwickelt, was auch in den Fanshops da zu kaufen gibt. Das ist gerade deswegen eine große Ehre, weil das wirklich wenigen Spielern so gestattet wurde oder für wenige Spieler gemacht wurde. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass das da auch so ein bisschen noch mit gewürdigt wurde. Dazu lag noch ein Buch mit drin. Das Buch hat geschrieben Christoph Biermann. Und der Christoph Biermann hat uns nämlich die letzte Saison bei Union die ganze Zeit begleitet. Also war bei jeder Mannschaftsbesprechung dabei, bei fast jedem Training, bei jedem Spiel sowieso. Und hat ein Buch geschrieben über diese erste Bundesliga-Saison von Union. Und ich kann sagen, ich habe jetzt, glaube ich, schon mal die ersten 50 Seiten, glaube ich, gelesen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, obwohl ich...
An einem Tag?
Ich. Ja, 50 Seiten an einem Tag, das ist möglich.
Du hörst ja in deinem Leben noch nicht gelesen.
Das ist richtig, aber das, obwohl ich ja eigentlich das alles hautnah miterlebt habe, ist es für mich wirklich sehr interessant, das so aus seiner Sicht, das alles nochmal so auch zu lesen. Auch da kommen ja auch Sachen wieder in Erinnerung. Und das war ja auch ein erfolgreiches Jahr. Ich weiß natürlich auch jetzt, wie das Buch dann zu Ende geht. Also die Geschichte kenne ich, aber trotzdem ist es wirklich sehr interessant, das aus der Sicht zu lesen. Und weil wir ja auch der Literaturpodcast Nummer 1 sind, kann ich dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist von Christoph Biermann, das heißt, wir werden ewig leben. Und das ist einfach aufgeschrieben, wie die erste Bundesliga-Saison in der Geschichte von Union Berlin verlaufen ist, mit wirklich vielen Internas, also wirklich auch interessante Sachen für nicht nur für Union-Fans, auch für wirklich Fußball-Fans.
Kriege ich eins? Kommst du da dran?
Ich komme da dran. Du kannst gerne eins haben, gerne auch mit Widmung. Das ist gar kein Problem.
Ja, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass wir hier relativ spät unterwegs wieder sind, denn wir hatten natürlich mit Real noch Abschlusstraining. Das ist in Spanien so Brauch oder Mode, dass man relativ spät trainiert. Da haben wir erst um 19 Uhr trainiert. Dann Essen und so weiter. Deswegen sind wir auch hier wieder zu einer nicht mehr ganz so christlichen Uhrzeit. Ich muss mich übrigens
nochmal entschuldigen.
Ich muss mich schon wieder entschuldigen. Ich muss hier Abbitte leisten heute in diesem Podcast. Und zwar hat ja unser lieber Cousin Micha gestern Geburtstag gehabt. Das ist richtig? Das ist richtig.
Hast dich nicht gemeldet?
Nein, ich habe es leider vergessen. Obwohl Jesse es mir noch gestern gesagt hat, irgendwie am Mittagstisch, aber dann kam wieder ein zum anderen und die Kinder wieder rumgewuselt und das und das. Und Micha, hier für dich exklusiv herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute, aber das wünsche ich dir ja sowieso an jedem Tag, nicht nur an deinem Geburtstag. Das wollte ich nochmal kurz loswerden. Möchtest du jetzt wieder noch irgendwas dazu, deinen Kommentar abgeben oder ist das okay?
Also meinen hast du bis jetzt noch nicht vergessen.
Nee, du bist einer der wenigen, die eingespeichert sind. Und
was eingespeichert, das kannst du ja wohl merken.
Da hat mir dann wahrscheinlich, auch Jesse gesagt, du Felix hat heute Geburtstag. Ja, ich möchte, wie gesagt, wir waren ja gerade bei Reisen. Du warst ja am Wochenende in Regensburg. Dazu kommen wir später nochmal, was da abgegangen ist. Aber
nö, müssen wir nicht.
Du hast ja nicht wie üblich den Rückweg mit deiner Mannschaft im Bus angetreten, sondern hast sogar eine deutlich kürzere Reise gehabt an diesem Abend, denn du bist nach München gereist. Und ich weiß, was du da gemacht hast. Trotzdem frage ich jetzt einfach mal, was hast denn du da gemacht?
Ja, ist richtig. Wurde in Regensburg abgeholt und nach München gebracht. Und ich durfte am Tag darauf, also den Samstag, hatte ich die große Ehre, dich, deine Mannschaft beim Clásico zu kommentieren. Für The Zone war ich Co-Kommentator und das war eine sehr schöne, launige Sache. Für mich hat Spaß gemacht, das aus der Perspektive mal zu sehen. Ich habe das ja schon einmal vor ein paar Jahren gemacht. Da war es noch nicht The Zone, da war es Box, glaube ich, box.com. Und jetzt habe ich es das zweite Mal gemacht. Es war zweimal das Clásico und zweimal habt ihr gewonnen. Also, glaube.
Darfst wiederkommen.
Ich hab schon wieder meinen Anteil dran an den Siegen.
Dann kannst du jetzt auch mal, ich meine, du hast das Spiel gesehen, über 90 Minuten. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Du hast es da schon kommentiert und bewertet. Dann kannst du es mir jetzt auch nochmal erzählen. Wie war es dann aus deiner Expertensicht?
Für mich war es, also jetzt wird es ja natürlich sehr, sehr spezifisch, fußballspezifisch, aber ich bin ja als Experte wurde ich ja da angepriesen, deswegen muss ich auch ein bisschen tun, als wenn ich Ahnung habe. Deswegen kann ich, was soll ich sagen? Für mich war es wirklich überraschend offenes Spiel am Anfang, also mit vielen Torraumszenen. Das hat man jetzt auch nicht immer gesehen im Clásico. Gerade in naher Vergangenheit oder wie auch immer, liegen, war nicht immer so offen. Also es war wirklich, dass beide Seiten Chancen hatten. Gerade die ersten 20, 25 Minuten sind ja auch direkt zwei Tore gefallen auf jeder Seite. Eins.
Naja, das zweite war mir ein bisschen zu schnell.
Aber ich hatte das Gefühl, dass sich beide Mannschaften halt auch leichter tun, gegen eine Mannschaft zu spielen, die selber halt auch spielen will. Und das kam euch zugute, es kam Barcelona irgendwie auch zugute und dann, wie der Experte so sagt, habt ihr das 2-1 im richtigen Moment gemacht, nämlich in dem Moment eigentlich, wo Barcelona gerade besser war und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen dann den Stecker gezogen und was ich erwähnen möchte, ich weiß nicht, ob es viele gehört haben von unseren Zuhörerinnen, ob die das Spiel gesehen und mich gehört haben, aber
ganz bestimmt.
Das absolute Highlight des Spiels war natürlich der Elfmeter und ich sage 2 Sekunden vor dem Elfmeter, sage ich, den macht er links unten rein und wo hat er hingeschossen?
Ja, du hattest recht. Ich kann es bestätigen, mir gefällt es auch nicht, aber du hast recht, du hast es richtig angesagt, ich weiß nicht, ob was er da für ein...
Hast du es nochmal gehört?
Ich habe das nochmal gehört, ja. Also ich habe jetzt nicht um Gottes Willen das ganze Spiel, aber hab mir die Tore nochmal angeguckt, also quasi in den Highlights und da wurde das irgendwie so mit eingebaut, dass du auch da noch das genauso gesagt hast. Allerdings hast du auch gesagt, den gibt er nicht, ne? Den Elfmeter. Das zur Vollständigkeit.
Das ist richtig. Da habe ich aber noch nicht die zweite Kameraeinstellung gesehen. Danach habe ich das revidiert. Und dann muss ja auch so stehen. Das macht ja auch einen guten Kommentator, Schrägstrich-Experten aus, der auch mal seine Meinung öffentlich revidiert und dazu steht, dass er was falsch gesagt hat. Das machen auch nicht viele. Und deswegen habe ich mich da, glaube ich, qualifiziert für weitere Klassikos.
Ja, das ist richtig. Ja, sowieso. Mit 2 Siegen kommst du da sehr, sehr weit. Aber wie war es denn grundsätzlich? Bist du einfach hingefahren oder hast du dich da auch ein bisschen vorbereitet? Also hast du dir mal irgendwie noch, das ist unser letztes Spiel, das fällt dir vielleicht nicht so schwer, angeschaut, aber vielleicht auch von Barcelona, um dich da ein bisschen vorzubereiten oder hast einfach gesagt, komm, ich setze mich da hin, analysiere, was da passiert und gut ist.
Ja, ich habe ja die Spiele von euch sowieso eigentlich immer gesehen, von da musste ich da nicht extra was gucken.
Das weiß ich.
Hab dann auch nicht mich wirklich möglich viel mehr vorbereitet, ehrlich gesagt. Barcelona hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber wir hatten ja noch einen zweiten Experten da, den Sebastian Kneißl, der hat dann so ein bisschen Barcelona übernommen. Ich habe aus Madrid-Sicht so ein bisschen gesprochen und ich war halt 2,5 Stunden so vor der Sendung da, da gab es ja noch ein paar Informationen und das hat auch völlig ausgereicht, also lieber spontan, als wenn man sich da irgendwie alles aufschreibt und noch eine Statistik erwähnt, das klingt ja dann irgendwie so auswendig gelernt, deswegen habe ich eigentlich mich da einfach nicht wirklich darauf vorbereitet und einfach spontan meinen Emotionen freien Lauf gelassen.
Und das war auch für alle okay, dass du da gelinde gesagt, etwas parteiisch warst. Kommentatoren sollten ja meistens neutral sein, was man jetzt aber von dir vielleicht nicht unbedingt erwarten konnte oder durfte. War das aber für alle okay, dass du da dann doch schon, Gott sei Dank, irgendwie auch mir die Daumen gedrückt hast?
Für alle da vor Ort war das okay, aber gab es schon so einige Nachrichten von Barcelona-Fans, die dann bin ich ganz so einverstanden waren. Aber das ist irgendwie, das hat man vorher auch schon mal mitbekommen, dass so Kommentatoren ja auch oft mal angefeindet werden, dass sie parteiisch irgendwie kommentiert haben oder so. Aber das ist immer auch so ein bisschen der Schmerz der Niederlage der jeweiligen Fans, glaube ich, die dann immer was raushören wollen.
Hast du dann irgendein Beispiel mitgebracht? Ich würde das ja gern hören, was dir da an den Kopf geworfen wurde.
Ich habe jetzt kein Beispiel mitgebracht, weil es gab 1-2 Beispiele, wo man hier aber das nicht aussprechen kann oder sollte, diese Wörter, die da gefallen sind.
Ja, das wird dann gepiept.
Nee, das ist ja auch, da muss er schon bei der Wahrheit dann bleiben. Aber es wurde möglich dann auch vorgeworfen von Barcelona-Fans, wie kann das sein, dass man da so parteiisch jemanden hinsetzt, was will der Kroos da, der kriegt den Mund ja nicht auf, der nuschelt da nur rum, aber das kam irgendwie, ich weiß, dass ich nicht die beste Aussprache habe, aber das kam trotzdem komischerweise nur von den ganzen Barcelona-Fans, also das hat dann auch so ein bisschen... so einen Fadenbeigeschmack haben.
Währenddessen ging's, ne?
Ja. Wenn man dann verliert, dann kommt sowas ans Licht. Aber es ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe auch von Anfang an gesagt, also es wäre ja auch nicht authentisch gewesen, wenn ich da jetzt nicht irgendwie für euch gewesen wäre, weil das glaubt ja auch kein Mensch.
Nimmt ja doch kein Schwein ab. Deswegen, das kannst du ja nicht. Und außerdem muss ich ja dazu sagen, du warst ja auch nicht nur positiv, denn ich hatte ja noch eine Chance, kurz vor Schluss. Und da hören wir mal kurz rein, was du dazu gesagt hast.
86. Minute hätte dein Bruder nachlegen können, das 3-1 machen können. Welchen Vorwurf kannst du ihm hier machen?
Ja, eigentlich eine perfekte Situation für ihn. Ich glaube, da hat man schon oft gesehen, dass er so die Tore, die er macht, aus dem Rückraum, mit der Innenseite und den muss er flach lassen. Dann ist es schwer für den Torwart zu halten. Flach ins kurze Eck, auch immer leichter gesagt, weil er kommt mit hohem Tempo an, da den Ball zu kontrollieren. Aber er hat es ja oft genug bewiesen, dass er es kann und im Normalfall macht er den.
Würde ihn das jetzt irgendwie ärgern oder sagst du eine 3-1, alles gut, wir haben gewonnen?
Nee, das hat er jetzt schon vergessen. Also jetzt mit dem 3-1-Sieg ist ihm das völlig egal. Ich glaube, da gibt's jetzt nur lachende Gesichter auf Realseite.
Messerscharf, ja, messerscharf. Also ich glaube, man braucht gar kein Bild, um jetzt zu wissen, was in der Situation war.
Ja, nein, ist auch richtig. Also du hast es auch richtig gesagt. Ich wollte den auch flach ins kurze Eck. Das kommt auch noch. Also war vielleicht in der 86. Minute nicht mehr so in der Lage dazu, so zu kontrollieren, wie ich wollte. Aber du hast es leider richtig richtig eingeschätzt. Und dann hören wir auch nochmal ganz kurz in deine Analyse. Du hast die Kurve noch bekommen dann.
Kurze Quizfrage, wer hat die meisten Ballaktionen aller Realfeldspieler heute?
Wohl dein Bruder, oder?
Ja gut, wenn er schon so fragt. Ne?
Also, bescheuerte Frage. Aber wir schauen nochmal auf seine Touchmap. Felix, Kickernote, was kriegt er von dir?
Boah, gibt's das noch, Kickernoten? Das habe ich auch seit Jahren nicht mal angeschaut.
Ja, absolut.
Aber von mir bekommt er ein gut Plus. Nein, er hat super gemacht. Die Statistiken sprechen wieder für sich. Hat die Kontrolle da gehabt im Mittelfeld und ja, ich muss ihm ein Kompliment machen, auch wenn es mir schwerfällt.
Sepp? Ich stimme zu. Punkt.
Okay, dann machen wir weiter.
Ja, hast dich ja noch überwunden dann. Aber um das zu dich, also ich bin auch von Kickernoten ja meilenweit entfernt, aber ich glaube eine 2 plus gibt's wirklich nicht. Das kann ich dir vielleicht noch im Nachhinein so sagen. Ja, aber gut, allgemein muss man natürlich auch sagen, dass dieser Sieg für uns natürlich auch nicht unwichtig war. Ne? Da kam natürlich schon wieder eine Menge Kritik auf nach diesen 2 Niederlagen. Auch nicht, sag ich mal, nicht ganz unberechtigt. Wahrscheinlich übertrieben ein bisschen, aber das ist nun mal so. Ich glaube, wenn du über Real spielst, dann ist das so und dann musst du das auch akzeptieren. Und die beiden Spiele waren halt ja auch wirklich nicht gut. So ehrlich muss man sein. Von daher sind es auch in Anführungsstrichen nur 2 Spiele, aber die Kritik war, glaube ich, dann schon irgendwie auch ein bisschen berechtigt. Und wenn du dann aber natürlich den Klassiker gewinnst, ist zumindest erstmal für den Moment wieder alles soweit.
Deswegen habe ich ja gehofft, dass ihr auch verliert, weil dann hätten wir über eine richtige Krise einfach hier reden können. Aber so ist es schon wieder hinfällig.
Nein,
habe ich natürlich nicht.
Machen wir irgendwann nochmal, aber ich glaube nicht, dass du gehofft hast, dass wir verlieren. Nein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorspielen.
Aber ich habe mich schon noch hier auf Krisengespräche vorbereitet. Deswegen ja? Musste ich diese Vorbereitung wieder im Müller machen.
Hättest du das jetzt auch alles einschätzen können. Als Experte. Aber gut, jetzt gehen wir mal, vielleicht kannst du ja auch noch eine andere Situation einschätzen, und zwar die von euch. Wir gehen mal ein kleines bisschen zumindest zurück, jetzt nicht zu eurem letzten Spiel, sondern zu eurem vorletzten Spiel, was auch ja gleichzeitig dein erster Start als Einsatz war für Braunschweig, und zwar daheim gegen Bochum. Gleich die ersten 3 Punkte, und ich habe mir das 90 Minuten angeschaut, dieses wilde Treiben, und es war in meinen Augen wirklich ein wildes Treiben. Also seid ihr relativ schnell, sage ich mal, in Rückstand geraten, dann macht auch sehr verdient, finde ich. Also Bochum war da schon die bessere Mannschaft. Du kannst natürlich immer reingrätschen, wenn du das anders siehst. Aber jetzt mache ich immer den Experten, weil ich es gesehen habe. Und dann macht ihr das 1-1, so ein bisschen aus dem Nix. Dann war es relativ offen und dann gab's die rote Karte für euren Torhüter. War die in deinen Augen gerechtfertigt oder nicht? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
Das kann ich. Ja, die war gerechtfertigt. Also den Regeln entsprechend war es ja schon. Ich weiß ja nicht, wer die Situation gesehen hat. Schauen ja bestimmt alle, die uns auch hören, schauen das ja bestimmt.
Wollen wir doch hoffen.
Das war halt eine Situation, wo wir den Ball aufgrund einer Verletzung vorher ins Ausgespielt, oder wo Bochum den Ball ins Ausgespielt hat. Oder wir haben den Ball jetzt auch gespielt, keine Ahnung. Jedenfalls, als das Spiel dann weiterging, ist es ja so, dass du dann den Ball wiederbekommst. Und wir haben den Ball halt dann einfach zurückgespielt zum Torwart und den lässt du ja einfach noch in Ruhe dann aus Fairplay-Gründen. So, das hat der jeweilige Stürmer von Bochum aber nicht gemacht und hat den Ball dann attackiert. Und so musste der Torwart außerhalb vom Strafraum dann mit der Hand ja irgendwie retten, dass er dann nicht ins leere Tor schießt. Und deswegen war die rote Karte vom Regelwerk her gerecht. Aber es war dann natürlich eine Situation, die mit Fairplay nicht viel zu tun hatte. Und deswegen gab es dann auch leichte Tumulte. Ne? Und,
ja, da kommen wir nachher nochmal dazu im Detail. Aber war das dann so, dass danach hat Bochum ja diesen Freistoß nicht ausgeführt? Also die haben quasi euch den Ball überlassen. War das deswegen, weil die auch gesehen haben, sag ich mal, das war nicht ganz Fair Play, oder war das, weil die der Meinung waren, das ist kein Rot? Weil der Kommentator dieses Spiels, der war der Meinung, dass sie zurückgespielt haben, weil die der Meinung waren, dass es kein Rot war. So, ich bin da anderer Meinung. Und jetzt hast du mir nee, du warst ja dabei.
Ich habe es ja hautnah erlebt, und die wollten, ja, also Rot, also der Schiri hat gesagt, er kann es nicht rückgängig machen. Er würde es, wenn es irgendwie gehen würde, würde er es rückgängig machen, er kann es aber nicht einfach von den Regeln her. Die Bochumer Spieler haben das auch nachgefragt, gesagt, gib ihm doch einfach nicht rot, dann sagt, kann er nicht machen. Und dann haben die ja gesagt, das Einzige, was sie irgendwie machen können in der Situation, ist halt den Freistoß nicht so auszuführen, dass es gefährlich wird, sondern einfach den Ball wiedergeben. Sie hatten, also selbst die Bochum-Spieler hatten da ein schlechtes Gewissen, haben sich dafür auf dem Platz schon währenddessen entschuldigt, deswegen konnten die da nicht großartig.
Also schon machen. Eher wegen dem Fairplay auch, weil sie das einfach nicht.
Ja. Die haben das selbst nicht als richtig empfunden, was der Mitspieler da von denen gemacht hat. Und haben den halt dann den Freistoß nicht.
Okay. Also da hat der Kommentator in dem Fall falsch gesehen, weil der war ganz klar der Meinung, nein, die waren der Meinung, das ist kein Rot, weil es kein Handspiel war. Aber gut, die haben ja auch kein Fußball gespielt. Aber was ja noch viel mehr Fairplay von Bochum war, die haben einfach das Spiel danach noch verloren. Und dann kam es ja zu dem 2-1, aber davor gab es noch eine Szene, da möchte ich dich noch was fragen.
Was hast du dir dabei gedacht?
Was hast du dir dabei gedacht? Und zwar hast du ja dann, bevor es zu dieser Ecke kam und dann mit dem 2-1, mit dem Kopfball danach, hast du einen Freistoß aus 50 Metern direkt aufs Tor ausgeführt. Warum?
Ja, das ist ein einfacher Grund. Ich habe gesehen, dass der Torwart relativ weit vom Tor, vor dem Tor steht und habe das immer so im Augenwinkel gesehen. Ich glaube, der Freistoß muss ja noch angepfiffen werden, aber habe das immer schon gesehen und dachte mir, warum geht er nicht zurück ins Tor oder zumindest dichter ans Tor ran. Er stand wirklich, glaube ich, fast am 16er. Gut, da rechnest du ja nicht mit, dass der Freistoß war in der Mittellinie, dass ich da aufs Tor schieße und er rechnet halt damit, dass ich einen langen Ball irgendwie hoch reinspiele und er den irgendwie abfangen kann. Und ich habe gesehen, okay, der geht nicht zurück, dann pfeift der Schiri an, der reagiert immer noch nicht. So aus dem Augenwinkel habe ich es gesehen, er sagt, komm, probier's doch mal. Und der hätte wirklich genau gepasst und ich hab den auch schon drin gesehen und dann hat er den wirklich noch gehalten, was mich schon ein bisschen gewurmt hat. Das wäre schon ein schönes Tor gewesen, aber gut, im Endeffekt war er im Anschluss direkt die Ecke und da haben wir dann das 2-1 draus gemacht und dann auch das Ergebnis über die Zeit gebracht. Und das war relativ wichtig für uns.
Aber hast du den Torwart da schon während dem Spiel ein bisschen beobachtet oder wirklich nur in der Situation das gesehen? Weil das ist ja grundsätzlich schon ein Torwart, der immer sehr, sehr hoch und offen mitspielt, ne?
Ja, deswegen auch nicht während des Spiels. Das haben wir in der Vorbereitung, haben wir das auch angesprochen. Und ich habe auch schon ein paar Mal gegen den gespielt. Deswegen wusste ich, dass der da sehr offensiv immer agiert. Und weiß nicht, du sagst ja, du hast das ganze Spiel gesehen. Dann wirst du auch gesehen haben, dass ich das aus dem Spiel heraus noch ein zweites Mal probiert habe.
Ja, und das sogar fast aus der eigenen Hälfte. Da habe ich gedacht, was ist mit ihm los? Aber selbst der war sogar aufs Tor gekommen. Der hat es ins Tor geschafft.
Ja, der war ein bisschen kurz. Also beim ersten habe ich wirklich gedacht, dass er reingeht. Den habe ich schon drin gesehen. Beim zweiten habe ich schon gemerkt, beim Schuss, dass ich den nicht so getroffen habe, dass er reingeht. Aber die Idee war trotzdem gut.
Das stimmt. Das muss ich dir lassen. Und wir lassen jetzt auch die Analyse eures letzten Spiels da in Regensburg. Trotzdem nochmal eine allgemeine Frage. Ich meine, du kennst dich ja auch in der Liga. Ihr habt auf jeden Fall 4 Punkte. Ich weiß nicht, nach wie viel gespielten Spielen. 4 oder 5? 5, glaube ich. Grundsätzlich, wenn du jetzt so die ersten 5 Spiele siehst, was glaubst du, was euer Weg ist zum Klassenerhalt? Ist das eher ein fußballerischer Weg? Oder ist das eher einer, der wirklich über einen Kampf kommt, über das Ekligsein? Weil ich finde, also eins ist schon mal klar, ich glaube, in jedem Spiel nur mit 10 Mann wird es schwierig. Also ich glaube, das ist mal das Erste. Wäre schon cool, glaube ich, mit 11 zu beenden mal ein Spiel. Aber grundsätzlich jetzt auch deine Erfahrung aus den ersten Spielen, weil ich habe ein paar Spiele ja gesehen von euch. Ich finde zum Beispiel in Hannover da war es die erste Halbzeit schrecklich, aber war halt einfach Kampf und stand es 0-0. Und dann hatte ich das Gefühl, so, ihr fangt ein bisschen an, Fußball zu spielen, sah ein bisschen besser aus. Verliertes Spiel, aber 4-1. Von daher, was denkst du, was der Weg zum Klassenerhalt ist?
Ja, zweite Liga ist halt, da ist schon viel Kampf dabei. Wir sind uns ja auch bewusst, dass wir, oder es ist ja auch das Saisonziel für uns, der Klassenerhalt. Und das erste ist mal immer der Kampf. Das ist in der Liga, geht das gar nicht anders. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Wir haben ja mit Union in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga haben wir auch nicht alles einfach hergespielt. Das war auch viel Körperlichkeit und viel Organisation, viel Kampf. Und darüber hinaus haben wir dann versucht, Fußball zu spielen, und das ist, glaube ich, der Weg, gerade hier Abstiegskampf, so ist das Wort. Ist das die Voraussetzung? Wir wollen es natürlich auch versuchen, irgendwie spielerische Lösungen zu haben, zu finden. Dafür sind wir immer noch nicht eingespielt genug. Das merkt man, da ist keine Sicherheit so richtig drin, keine Automatismen. Deswegen erstmal Kampf, erstmal Punkte holen und darüber hinaus versuchen, Fußball zu spielen. Anders geht's, glaube ich, nicht.
Da wünsche ich euch viel Glück. Bin da dabei und hoffe natürlich, dass das dann irgendwie reicht. Und ich glaube, ihr werdet auch jetzt mal aus den ersten Spielen, was man so mitnehmen kann, müsstet ihr, glaube ich, auch den Großteil eurer Punkte auch zu Hause holen, weil Ich finde es bis dato zumindest auswärts schon relativ harmlos. Aber gut, auch das kann ja noch werden. Ja, ein anderes Thema, was uns seit jetzt fast einem Jahr sehr beschäftigt, aber natürlich auch im Fußballbusiness sehr beschäftigt, ist ja dieses Corona-Thema, was man ja auch nicht immer ganz, ja, was man ja in jeder Aktion im Alltag jetzt mittlerweile schon spürt. Und jetzt merkt man ja irgendwie auch, dass sich auch irgendwie immer mehr Fußballer infizieren. Wie ist es bei dir? Hast du da irgendwie Bedenken oder Angst? Beziehungsweise was tust du selbst da im Alltag dafür, um das irgendwie zu vermeiden? Weil es gibt ja, wie man sieht, sehr, sehr viele Idioten nach wie vor, die das entweder A, leugnen, dass es überhaupt gibt, so, die haben komplett einen an der Waffel, oder die wissen, dass es gibt, aber einfach sehr, sehr verantwortungslos damit umgehen, irgendwelche Partys machen mit 500 Leuten und sich dann wundern, dass das noch irgendwie weitergetragen wird. Wie sieht's bei dir aus? Hast du da irgendwie Bedenken oder Angst?
Ja, also ich mache mir schon Sorgen um die aktuelle Entwicklung, weil das ist jetzt aber auch abgesehen, also hat nichts mit Fußball zu tun, also insgesamt. Ich würde auch, klar gibt's viele Idioten und viele, die sich nicht an die Regeln halten, weil das ist ja immer das A und O, sich an die Regeln zu halten, das ist ja das, was man machen kann und was ja eigentlich auch nicht so schwer ist, diese paar Regeln, die es gibt, einzuhalten. Ja, ich würde ja trotzdem nicht sagen, dass jeder, der jetzt positiv getestet ist, auch irgendwie, jeder kann ja, ist, hat das ja nicht mit Absicht oder kann was dafür, das kann ja auch mal durch einen Zufall oder sonst was passieren, keine Ahnung.
Absolut gar nicht. Es geht ja nur um die da halt, denen das scheißegal ist.
Ja, klar, aber wenn sich alle an die Regeln halten, dann glaube ich, kann man das schon minimieren und verringern. Und das dazu kann man nur aufrufen, einfach sich an die Regeln zu halten. Das ist nicht viel und ich glaube, wenn man an die nahe Zukunft denkt, ich glaube, jeder will irgendwie ein schönes Weihnachtsfest haben mit der Familie. Ich glaube, am Beispiel Ostern hat man gesehen, da wollten viele schon zur Familie und konnten es nicht, weil halt diese Entwicklung so schlimm war. Und wenn das jetzt halt so weitergeht, wird es an Weihnachten wieder so sein. Und das ist halt die nahe Zukunft, was mich auch beschäftigt, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, auch gerade, weil ich jetzt auch Vater geworden bin. Es geht ja auch um die wirtschaftliche Situation im ganzen Land und um die Zukunft und das auch um die Zukunft unserer Kinder, dass die in einem Land aufwachsen kann, was einen gewissen Wohlstand hat und wo jeder die Chance hat, was zu erreichen. Und das sind Gedanken, die ich mir auch mache. Und ich glaube, dafür sollte es einem nicht zu schade sein, jetzt kurzfristig sich an Regeln zu halten und dann langfristig auch einen Ertrag zu haben. Und
anders geht's nicht.
Ja, ich oder? Kann nur dazu aufrufen eigentlich. Und wenn es jetzt ein, zwei mehr dadurch machen, dass wir vielleicht irgendwie was zu sagen, dann ist da schon wenigstens ein bisschen was geholfen. Die Sorge, die wir vor zwei Wochen hatten, das war, dass du den Ballack machst. Aber den hast du nicht gemacht, denn du hast dein 100. Länderspiel gemacht. Das war ja großes Thema in der letzten Folge. Da war es aber noch vor dem Spiel, jetzt ist es nach dem Spiel. Das heißt, nochmal kurze Nachlese dazu. Erstmal nochmal Glückwunsch, ne? Das ist wirklich ja, wenn man sich die Liste anschaut, wirklich eine große Leistung bei dir. Wirkt das denn immer ein bisschen nüchtern, wenn du denn darauf antwortest? Ich glaube aber schon, dass dir das sehr viel bedeutet. Und was gab's denn? Gab's denn so rund um das Spiel oder nach dem Spiel, gab's da noch so irgendwas Besonderes? Irgendwie das, was man jetzt nicht so mitbekommen hat, vielleicht am Fernsehen, was da rund um dein 100. Länderspiel, gab's da irgendwie besondere Geschichten zu?
Ja, schon. Also es gab dann schon im Anschluss an die Partie, gab's dann schon in der Kabine wirklich also man hat sich mit mir gefreut, ja, gab es einen wirklich sehr ausführlichen Applaus wirklich von der Mannschaft, das hat mich wirklich sehr, ja, sehr, sehr gefreut, weil ich da auch irgendwie gemerkt habe, wie froh man auch ist, dass ich da in diesem Kreis nach wie vor rumturne und dass man vor allem das auch schätzt, sag ich mal, was ich jetzt auch in der Vergangenheit gemacht habe, auch für die Nationalmannschaft, und das war wirklich ein sehr schönes Gefühl, dass sich da jeder mitgefreut hat. Und da gab es halt eine Rede vom Präsidenten, dem Herrn Keller, er hat da seinen Job getan, hat ja dann nochmal ein paar Sachen erinnert, die ich in meiner Karriere gewonnen habe. Leider hat er mir den WM-Titel unterschlagen, das habe ich da eigentlich immer darauf aufmerksam gemacht. Naja gut, aber ist auch nicht der größte Sieg gewesen.
Kann man schon mal vergessen.
Den kann man. Naja, alles gut. Also ich glaube, stand auf dem Zettel, ist er übergangen. Nein, und ansonsten für mich das Highlight dieses Tages war ja eigentlich, ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn es voll gewesen wäre, das Stadion, dann wäre das natürlich nochmal eine andere Atmosphäre gewesen, aber unter diesen Umständen war es für mich eben trotzdem sehr, sehr schön und sehr besonders, dass ich meine Familie im Stadion haben durfte. Das wurde mir gebilligt, sie waren quasi an diesem Tag Teil der deutschen Delegation, anders wären sie nicht, hätten sie nicht ins Stadion kommen dürfen. Waren natürlich auch alle getestet, bevor sie ins Stadion gekommen sind, das ist ja logisch, aber ja, so hat man mir das möglich gemacht, da wirklich dann fürs 100. Länderspiel, dass die Family gekommen kann. Ich meine, du kennst Leon, wie gern der ins Stadion geht. Die waren eher gerade in Köln, dass es auch noch in Köln war. Hat halt wirklich gut gepasst und auch Amy ist mittlerweile so, dass sie da Bock drauf hat. Hab sie dann auch schon direkt nach dem Spiel gehört, wie sie runtergerufen hat, Papa, Papa, so das ist dann wieder das Schöne, dass keine Zuschauer da sind. Da hört man ein bisschen mehr und nein, es war wirklich schön, dass sie zumindest das nutzen konnten und bei meinem 100. Länderspiel da sein konnten und dann sind wir auch nach dem Spiel, ja, was ja dann wirklich zum 100. Länderspiel auch ein relativ wildes Spiel war. Wenigstens wird mein 100. Länderspiel nicht als langweiliges Spiel in Erinnerung bleiben. Ein schönes 3-3. Nein, und danach sind wir dann auch nach Hause gefahren, hatte dann noch einen Tag frei am Mittwoch bekommen von Real und ja, haben dann noch einen Tag in Köln verbracht. Von daher, das waren so die Geschichten rund ums 100. Länderspiel. Ein schönes privates Video wurde mir noch zusammengestellt. Und da brauchst du ja auch nicht so überrascht tun. Da hast du ja auch deine Finger im Spiel.
Ich tue doch nicht
überrascht. Wo einige meiner Weggefährten natürlich irgendwie vom Fußball, aber auch Familie privat zu Wort kamen. Das hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich mir dann auf dem Weg zum Stadion anschauen können. Und ja, das war dann auch ein wenig emotional für meine Verhältnisse. War wirklich im Rückblick ein schöner Tag, aber trotzdem, und das habe ich ja auch gesagt, werde ich mich auf den 100 Länderspielen nicht ausruhen, denn für mich ist ja, wie du weißt, Erfolg wichtiger als irgendwelche Zahlen, aber...
Also auf die nächsten 100.
Ich bin quasi. Ja ganz sicher nicht. Wenn es noch 10 wären, wäre ich ja zufrieden. Nein, aber da muss man schon sagen, trotzdem eine schöne Zahl. Das kann ich so stehen lassen. Das ist.
Ja, das war ja trotzdem so ein Zwischensatz, da werden die Leute hellhörig.
Ja, nein, war ja jetzt auch ein kleiner Spaß. Aber man weiß ja auch wirklich nie, ne? Wir waren uns ja selbst mit dem 99 noch nicht ganz sicher, ab das 100. Ja, richtig. Von daher, das haben wir jetzt geschafft und jetzt können wir weitermachen und Spiele gewinnen. Ja, Jo, jetzt musst du dein Handy rausholen. Ich hoffe, das hat nur Akku, denn. Wir kommen zu den Hörerfragen und da ist wieder eine ganze Menge eingeschickt worden und die erste Frage kommt vom Ole. Das lese ich mal vor, damit du dich noch vorbereiten kannst. Du kannst die zweite vorlesen, okay?
Ja, ich habe noch 48%, sehe ich gerade. Reicht noch.
Das sollte reichen, wenn du jetzt nicht zu lang antwortest. Felix, hat Spaß gemacht, dich das erste Mal so richtig fit im Eintrachtstadion gegen Bochum gesehen zu haben. Im Spiel gab es ja auch eine Rudelbildung auf dem Platz, in der Felix gleich erstmal Nase an Nase mit einem Bochumer stand. Dazu meine Frage. Wie schwer fällt es euch, in solchen Situationen ruhig zu bleiben, wenn zusätzlich auch noch die Stimmung durch das Publikum so aufgeheizt ist? Ja, bitte, du bist angesprochen.
Ja gut, eigentlich bin ich ja nicht wirklich ruhig geblieben in der Situation. Deswegen kann ich davon nicht berichten, wie ich da ruhig geblieben bin. Aber das war halt auch eine Situation.
Wir haben's aber noch ruhiger, als man vielleicht hätte sein können. Wäre ja, noch mehr gegangen.
Das stimmt. War wieder kurz vor Kopfnuss, ne? Aber nein, es war einfach auch eine Situation, wo es ja, wir haben es ja gerade gesagt, um Fairplay ging. Und wenn das halt irgendwie nicht eingehalten wird, das nervt mich dann schon. Da bin ich dann schon noch mal ein bisschen erbost. Und ja, man will ja auch zeigen, dass man sich dann auch nicht einfach irgendwie alles gefallen lässt. Und das muss man ja auch so ein bisschen ausstrahlen. Hat ja auch ein bisschen
eine, ja, vor allem, wenn es in einer roten Karte mündet.
Genau, und das hat ja auch so ein bisschen eine Wirkung dann auf die eigene Mannschaft, zu sagen, okay, wir lassen uns hier nichts gefallen. Sonst muss ich sagen schon, dass gerade wenn man jetzt nicht direkt an der Situation beteiligt ist, dann fällt es mir nicht unbedingt schwer, da so ruhig zu bleiben, das geht dann schon, aber es kommt auch immer so ein bisschen auf den Spielverlauf an, so ein bisschen was ist schon vorher passiert, gab es schon vorher hitzige Situationen, fühlte man sich vorher schon irgendwie ungerecht vom Schiedsrichter behandelt, keine Ahnung, ist man da schon so ein bisschen auf so einem Level, wo man immer schon so ein bisschen aggressiver und wütend ist, wenn dann noch so eine Situation kommt, dann ist man gern auch mal dabei. Deswegen, es fällt nicht immer leicht, ruhig zu bleiben, aber es kommt auch dann immer auf die Situation an. Und deswegen bei dir, du bist ja bekannt dafür, fast in jedem zweiten Spiel irgendwo zu provozieren
und Rot zu kriegen, Rudelbildung. Ja. Jetzt warte doch mal ganz kurz, nochmal eine kurze Nachfrage zu deinem. Also bei der Rudelbildung habe ich natürlich ganz klar gesehen, also du warst relativ spät am Unglücksort, hätte ich jetzt fast gesagt. hast du aber dann schon hier den Kontrahenten genau ausgesucht. Also bist du erstmal von ganz hinten angerannt gekommen und dann hast du mal einen kurzen einen kurzen Stoß gegeben, ne? Also das war schon der Kollege, der das Fairplay in deinen Augen nicht so eingehalten hat, oder? Den hast du ja schon ausgeguckt gehabt.
Das ist richtig, den habe ich von Weitem schon gesehen und da habe ich schnurstracks und so schnell wie ich konnte, ich glaube, das war mein schnellster Sprint im Spiel, habe ich ihn aufgesucht und habe ihn einen kleinen Schubser. Ja, man muss ja auch merken, dass er da was nicht richtig gemacht hat, ne? Sonst lernt das ja nicht.
Ja, hat er, glaube ich. Ich glaube auch, der Schiedsrichter hat es auch gar nicht gesehen. Ich glaube, dem wurde dann nochmal vom VAR gesagt, dass du das noch angezettelt hast.
Ja, muss auch mal sein. Er hat da ein bisschen Stimmung reingebracht, haben gewonnen.
Ja, alles gut. Nein, du hast ja mich angesprochen. Also ich bin da auch eher, ja, aber eher so, also ich bin jetzt vom Gemüt her auch nicht ganz so, außer es ist jetzt auch wirklich irgendwie irgendwas Außergewöhnliches, dann geht das mit Sicherheit auch. Grundsätzlich habe ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass zumindest ein bisschen ruhiger bleiben auch hilft. Und auch meistens ist ja dann, egal was ist, ist ja dann auch ein Schiedsrichter da, der noch irgendwas entscheiden muss. Und vor allem da habe ich eigentlich meistens die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Schiedsrichtern auch einigermaßen vernünftig spricht, dass einfach irgendwie den besseren Ausgang hat, im Endeffekt, weil die meisten Schiedsrichter sind ja heute schon so, dass sie respektvoll angesprochen werden und nicht angeschrien werden wollen und von daher versuche ich auch das irgendwie so ein bisschen mit dem Kopf zu steuern, dass es am Ende der Tage...
Gibt es auch welche, die angeschrien werden wollen?
Ne, wollen nicht, aber ich glaube, dass es vielleicht welche gibt, dass wenn sie angeschrien werden, dann doch schon so ein bisschen zusammenzucken und dann in Anführungsstrichen aus Angst dann beim nächsten Mal halt dann für denjenigen, von dem sie angeschrien wurden, entscheiden. Also ich glaube, die gibt's auch, die dann so ein bisschen eingeschüchtert sind, ne? Aber der Großteil reagiert, glaube ich, darauf eher so ein bisschen gereizt und so nach dem Motto, jetzt erst recht nicht für dich. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Von daher versuche ich auch da, wenn es irgendwie geht, erstmal so ein bisschen noch nachzudenken, nachzuhaken. Jetzt zum Beispiel im Klassiko war ich auch irgendwie mit so ein, zwei kleineren Entscheidungen erste Halbzeit nicht so ganz zufrieden. Ich fand das so ein bisschen, die 50-50 Sachen waren so ein bisschen Barcelona und dann war ich auch mit dem Schiedsrichter kurz in der Halbzeit auch darüber gesprochen und gut zugeredet, uns dann doch noch Elfmeter zu geben.
Ja, da direkt zweite Halbzeit einen Elfmeter gegeben. Ja. Und danach haben sich alle bei Barca beschwert.
Ja, genau. Aber man muss ja auch ein bisschen fair bleiben, dass man diesen Elfmeter geben kann, ne? Also, das hast du ja auch richtig analysiert. Also, weil das ist jetzt, um dir das mal kurz rüberzubringen, das ist jetzt in Spanien auch das Thema Nummer 1 gewesen.
Hab ich
mitbekommen. Dass Barca sich natürlich wieder verpfiffen gefühlt hat. Und das ist natürlich auch völliger Quatsch, ne? Also, wenn er ihn nicht pfeift, geht es wahrscheinlich nicht als größte Fehlentscheidung aller Zeiten ein. Aber dieser Pfiff ist, wenn man sich die Bilder anschaut, ja auch absolut in Ordnung. Von daher
absolut regelkonform.
Elfmeter. Regelkonform, hast du ja gesagt. So, zweite Frage. Hast du auf oder hast du dein Handy auf?
Kann ich endlich mal wieder eine Frage vorlesen? Ja, ich bin bereit.
Ja, Zeit wird's.
Die zweite Frage, die kommt von Amelia. Wir gehen jetzt mal endlich weg vom Fußball. Also, wir wollen uns in nächster Zeit einen Hund zulegen und dachten dabei an einen Beagle, Labrador oder Golden Retriever. Wir wohnen in einem Haus mit einem kleinen Garten. Soweit ich auf Instagram gesehen habe, hat Felix einen Labrador oder Golden Retriever. Ich habe einen Golden Retriever, um das schon mal zu beantworten. Toni, hattest du in München nicht mal einen oder zwei Beagle? Hast du die noch? Welche Rasse würdet ihr uns empfehlen? Würdet ihr nochmal die Rasse wählen, wenn ihr könntet? Fragezeichen.
Also, ja, ich habe noch die zwei Beagle, die sind jetzt, also Julius und Lennox. Julius ist jetzt mittlerweile 12, deswegen ja, ist schon lange her. Die waren in München, in Leverkusen schon mit dabei. Ist jetzt 12, der Lennox ist 11, wird im Winter 12, also sind im Herbst ihres Lebens, aber die haben wir noch. Sind natürlich, ja, wie zwei Familienmitglieder, wir haben sie beide als Welpen geholt. Und ja, empfehlen ist immer so ein bisschen schwierig. Und bevor du jetzt nochmal was vielleicht zum Golden sagst, hat die Amelia natürlich Glück, dass der Weg zum Hundeexperten nicht so weit ist. Hören wir mal rein, Amelia, vor allem du.
So Leute, ich will mal ganz ehrlich sein, dass ausgerechnet ich nach Beagle und Golden Retriever gefragt werde. Das ist doch schon wieder eine Anspielung auf meine Plauze. Das sind ja die beiden, ich würde mal sagen, so mit verfressensten Hunderassen, die es so gibt. Also ist das jetzt wieder eine Gehässigkeit von Toni und Felix? Also ist das jetzt, fangt ihr schon wieder an, mich zu mobben? Okay, wollen wir mal im Idealfall sagen, es hat ja wirklich jemand danach gefragt. Und dann kann ich echt sagen, ja, stimmt, der Felix hat einen Golden Retriever und der Toni zwei Beagle. Und dann will ich ein bisschen über die Rassen erzählen. Der Golden Retriever, to retrieve, heißt zurückbringen. Und diese Hunderasse ist mal ursprünglich gemacht, um einen Jäger bei der Entenjagd zu unterstützen. Also dann war die Idee, Ente wird abgeschossen, fällt ins Wasser, Golden Retriever schwimmt hinterher. Und das ist auch wirklich sehr bezeichnend. Das sind sehr wasserverrückte Hunde, sind gerne im Wasser, arbeiten gerne, aber sind auch wahnsinnig verfressen. Und ich finde, wirklich gut als Familienhunde zu integrieren, denn deren Jagdtrieb ist so mittelmäßig. Also einer der wenigen Jagdhundrassen, wo ich sagen würde, das kriegt man gut kompensiert, wenn man ein vernünftiges Apportiertraining macht, die ein bisschen beschäftigt. Hast du also nicht zu Hause einen Hund, der dauernd so ja on fire ist und weiter jagen will. Aber wie jeder Hund will der natürlich auch beschäftigt werden. Also von daher muss man einfach wissen, man hat es mit einem großen, aktiven Hund zu tun. Komma, ich weiß, und mit einem sehr verfressenen. Also ich würde schon sagen, relativ familientauglich. Kommen wir kurz zum Beagle. Übrigens, ihr könnt euch selber mal Gedanken machen, Hund und Herrchen sollen ja sehr ähnlich sein. Also was der Golden Retriever über den Felix aussagt, könnt ihr euch jetzt überlegen. Jetzt kommen wir zum Beagle und was der dann über den Toni aussagt. Der Beagle ist ja quasi ein Meutehund. Der Unterschied zwischen Meute und Rudel ist, dass es in der Meute keine klaren Hierarchien und Strukturen gibt. Das heißt, der Beagle ist sehr freiheitsliebend, sehr eigenständig, macht so sein Ding, lässt sich nicht reinreden, ist aber auch wahnsinnig verfressen. Bei einem Beagle muss man sich darüber im Klaren sein, dass es ein Hund, ja, der Erziehung nicht an erster Stelle stehen hat und nicht so verrückt ist auf Training, aber der viel laufen muss und bei dem man wirklich tatsächlich viel über die Nase machen muss. Der muss eine Fährte ausarbeiten, der muss wirklich sehr beschäftigt werden. Der Beagle ist also ein Hund, der sehr viel Spaß machen kann, sehr lustig ist. Aber man muss sich eben darüber echt im Klaren sein, dass der auch so ein bisschen anarchistisch ist und immer seinen eigenen Kopf durchsetzt. Also was das jetzt über die beiden Jungs auch sagt, könnt ihr euch ja in Ruhe noch überlegen. Grundlegend will ich aber mal sagen, wenn also die Hörerin wirklich Lust hat, sich einen Hund anzuschaffen, dann finde ich, der erste Weg muss immer ins Tierheim sein. Einfach mal gucken, ob man im Tierschutzverein oder in einem Tierheim einem Hund eine zweite Chance geben kann. Denn es muss aus meiner Sicht nicht immer der Rassehundwelpe sein. Es kann auch ein Hund sein, der Secondhand geholt wird. Denn diese Hunde sind meistens sehr, sehr dankbar. Und die Tierheime sind ja proppevoll. Also Leute, es spricht nichts gegen den Welpen, aber es spricht auch nichts gegen den Weg ins Tierheim. In diesem Sinne, viel Spaß bei einfach mal luppen. Und sollten die Jungs jetzt irgendwas über mich erzählen, dann ist wahrscheinlich geschwindelt. Also viel Spaß noch. Tschö.
Ja, was soll ich sagen? Also ja, okay. besser und ausführlicher und vor allem auch richtig. Kann ich es auch nicht erklären. Also ich kann bestätigen, die Beagle lassen sich sehr ungern reinreden, ja. Das ist richtig. Und fressen sich, wenn es sein muss, auch zu Tode, ja.
Und für diejenigen, die es nicht wissen, wer es jetzt gerade war, das war Rainer Kallmund.
Nein, das hört man doch, dass der Hundeprofi Martin Rütter ist.
Hat sich so angehört.
Nee, nichts gegen Kalli. Nichts gegen Kalli. Ja, willst du noch was dazu sagen? Kannst du das bestätigen? Würdest du die Rasse nochmal wählen?
Ja, hundertprozentig. Also, ich sehe ihn so gerade hier auf dem Boden liegen, der pennt. Ja, also ich, das war die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, den Golden Retriever. Aber ich glaube, das behauptet jeder von seinem Hund. Von daher, ja, der Hinweis von Martin ist, glaube ich, nicht schlecht, dass einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen immer einen schlechten Ruf, Tierheim, aber da gibt's echt, glaube ich, feine Hunde. Deswegen vielleicht darüber echt mal Gedanken machen. Aber ich glaube, besser kann man die Frage nicht beantworten.
Ja, das wäre auch schlimm, wenn wir das besser beantworten könnten. Also, vielen Dank, Martin, fürs Mitmachen und mit Sicherheit auch einen gedanklichen Dank von Amelia, wir kommen zur dritten Frage und die kommt von Jason. Ihr habt in der letzten Folge über eure Arbeitszeiten gesprochen. Hier interessiert mich, wie das bei euch geregelt ist. Seid ihr verpflichtet, eine festgelegte Zeit bei eurem Club zu verbringen oder müsst ihr in Anführungsstrichen nur zum Training oder zu den Spielen erscheinen? Wie sieht es mit freien Tagen aus? Normal hat man ja eine 5-Tage-Woche. Ist das bei euch vertraglich anders geregelt? Felix, hast du eine 5-Tage-Woche?
Nee, aber ich überlege, die mal einzuführen.
Ja, ich würde die nehmen.
Also vertraglich, ich glaube, vertraglich ist geregelt, da müsst ihr aber nochmal nachschauen, dass man wirklich ja auch grundsätzlich 30 oder 31 Urlaubstage hat. Also das steht, glaube ich, schon im Vertrag. Das habe ich irgendwann mal gelesen im Vertrag. Ich weiß nicht, ob das an den aktuellen immer noch so ist. Deswegen, das ist, glaube ich, das Einzige, was...
Oder kriege ich viel Geld zurück.
...das vertraglich geregelt ist. Aber ich habe jetzt auch noch keinen erlebt, der sich einfach mal eine Woche Urlaub genommen hat, weil er noch ein paar Urlaubstage übrig hatte. Deswegen ist das auch mehr, glaube ich, nur ein...
Schwierig. Ich glaube, der kann dann auch im Urlaub bleiben, glaube ich. Ja.
Kann man einmal ausprobieren. Es gibt halt keinen festen Rhythmus im Fußball. Ne? Also... Es wird dir eh erstmal alles vorgeschrieben, dann und dann, aber es gibt halt jetzt auch nicht diese 8 bis 17 Uhr Tage oder das ist, ja, selbst wenn zweimal Training ist, sage ich mal, das ist 11 Uhr Training und 16 Uhr Training, dann kannst du zwischendurch auch nach Hause fahren. Eigentlich bist du rund ums Training, klar, bist eine Stunde vorher da, das ist festgelegt, das ist aber auch bei jedem Verein anders.
30 Minuten.
Und ja, 30 Minuten, bei uns ist es eine Stunde 15.
Bei uns, 30 Minuten vorher da.
Ja, siehst du, und da gibt's keine, das ist nichts festgelegtes, nichts festgeschriebenes. Ja, so wie es am besten passt. Es ist ja auch so, dass mal spielst du freitags, mal samstags, mal sonntags, mal montags. Toni jeden Tag schon gespielt. Danach wird die Woche ja auch mal ausgerichtet. Grundsätzlich oder im Rhythmus ist es so, dass du eigentlich immer einen Tag frei hast die Woche, der auch dann angepasst ist an je nachdem, wann du am Wochenende gespielt hast, aber einen festen Plan, den habe ich in meinen 12 Jahren im Fußball noch nicht erlebt. Oder feste Arbeitszeiten.
Nee, gibt's auch nicht. Also grundsätzlich ist ja wirklich der Trainer, der über die freien Tage bestimmt. Also es gibt keine 5-Tage-Woche. Also 2 Tage in der Woche frei, das kommt fast nie vor. Jetzt innerhalb meiner letzten Woche gab's jetzt keinen Tag frei. Aber dann ist es auch so, ne? Und das ist ja auch nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern um die Spiele bestmöglich vorzubereiten und vor allem auch dann nachzubereiten im Sinne von Regeneration. Ich glaube aber, was die Frage auch so ein bisschen beinhaltet ist, so jetzt zu den Trainings, sage ich mal, müsst ihr nur zu Trainings und zu den Spielen entscheiden? Also bei Spielen ist es ja klar, gerade wenn die Reisen sind, dass man da natürlich dabei ist. Aber Training ist ja auch immer so ein bisschen Interpretationssache, ne? Also du musst natürlich dann, sage ich mal, wenn so wie es festgelegt ist, wie du gerade gesagt hast, wird beispielsweise 30 Minuten vorm Training da sein, da musst du da sein, dann musst du natürlich trainieren, so, und danach kannst du nach Hause fahren, theoretisch, aber dieses Muss ist ja jetzt nicht, also ist ja auslegbar, so professionell, wie wir auf dem Niveau auch sind, ist es ja schon so, dass man noch eine gewisse Zeit dort dann verbringt, um einfach auf sich zu achten. Also bei meinem Beispiel ist es meist so, dass ich meist vorm Training noch eine Behandlung mache bei Physios, um mich dann auch manchmal wieder so ein bisschen in die Richtung renken zu lassen, dass ich da überhaupt trainieren kann. Nein, aber so tägliche Routine hat man da schon drin, dass man sich dann irgendwie auch ein bisschen warm macht schon vorm Training, vorher oder nach dem Training nochmal in Kraftraum geht, egal ob jetzt Kraftübungen oder andere Übungen, die einfach wichtig sind irgendwie für den Körper, wo man über die Jahre gelernt hat, irgendwie das ist wichtig, um fit zu sein. Was ich sehr oft mache, ist nach dem Training noch immer 1-2 Saunagänge und solche Sachen. Also
na klar,
das ist dann
möglich in die Sauna. Das zählt dann als Arbeitszeit oder was?
Ja, ist ja am Arbeitsplatz. Würde ich sagen. Nein, das zählt dazu, meinen Körper so hinzubringen, dass ich spielen kann. Also das ist aber, wie gesagt, kein Muss, keine festgelegte Zeit, sondern das sind dann gewisse freiwillige Sachen, die man dann einfach macht, um auch fit zu sein. Machst du sowas auch oder fährst du einfach hin, bist dann auf dem Platz und fährst nach Hause?
Nee, also gut, ich bin ja hier gezwungen, eine Stunde 15 vorher da zu sein. Das war in Berlin aber auch so. Also deswegen...
Stunde 15, was machst du denn in der Zeit bis zum Training?
Ja, also
das ist eine lange Frage.
Ja, zurzeit viel Dart spielen. nein, auch natürlich macht
so. Okay, reicht mir schon.
Natürlich bist du auch im Kraftraum und ist bei mir auch so, dass ich mich mittlerweile vor wir rausgehen zum Training auch schon im Kraftraum dann warm mache, bestimmte Übungen mache, um meinen Körper bereit zu machen fürs Training. Das habe ich vor 10 Jahren auch noch nicht gemacht. Das merke ich aber mittlerweile auch, dass ich das brauche. Da macht man schon vieles, was man halt mittlerweile auch selber weiß, dass man es braucht. Das wird einem nicht mehr vorgeschrieben. Deswegen gibt es da auch keine festen Arbeitszeiten, aber schon feste Abläufe, die man so sich so ein bisschen traditionalisiert hat.
Aber da sagst du was ganz Richtiges. Also es verändert sich auch echt, das ist lustig über die Jahre. Wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit bei Bayern, wo ich irgendwie so 18 war, da war es wirklich so, ne? Da bin ich hingefahren, dann irgendwie mussten wir auch eine Dreiviertelstunde vorher da sein. Da habe ich da erstmal da noch so einen Riesentopf Rührei gegessen, weil da es wird immer ein Frühstück angeboten. Dann bin ich raus, habe trainiert, bin rein, war schnell duschen und bin nach Hause gefahren. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, so Kraftraum, was soll das, Physio brauche ich nicht, merke ja nichts und so. Also das ist wirklich so, wie sich das verändert hat, auch so wie das Bewusstsein so noch so ein bisschen professioneller zu leben, sag ich mal, und dementsprechend, das sieht man dann natürlich auch an sich, merkt man am Körper, wie man sich fühlt und alles, aber irgendwie früher hat man sich, oder habe ich mir da zumindest überhaupt gar keine Gedanken gemacht, hat gesagt, so, ich bin aus dem Fußballspiel nicht, ich bin Fußballer, dann gehe ich trainieren, dann fahre ich nach Hause. Und das ist so über die Jahre dazugekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir gut und so weiter, also das ist, so hat sich der Rhythmus oder die, so die Gewohnheiten über die Jahre so ein bisschen verändert. Ja, du hast mir, das war's mit den Fragen, danke natürlich wieder. Und, ja, jetzt hast du mich gar nicht dran erinnert, ist es mir selbst eingefallen. Natürlich, bitte weitermachen mit den Fragen. Bitte, bitte.
Wohin?
Weiterhin an luppen@studio-bummens.de. Alle Fragen und Kommentare. Wir freuen uns. Ja, und dann muss ich natürlich sagen, du hast...
Ich möchte gerne was vorlesen. Ich möchte gerne was vorlesen.
Warte doch jetzt mal kurz.
Auch, ja, okay. Mein Gott, ey, da war auch nichts.
Jetzt warte doch mal. Ja, jetzt hast einmal dein Handy an, jetzt möchtest du gleich alles vorlesen heute.
Ja, muss das nachholen.
Nee, ich möchte auf dich zurückkommen. Du hast mir doch diese Woche ganz aufgeregt geschrieben, ich muss einen Aufruf machen beim Podcast. Ah,
stimmt.
So,
stimmt.
Hier, mach einen Aufruf.
Das ist noch was anderes jetzt. Ich wollte noch was anderes sagen, aber ich mache jetzt erstmal den Aufruf.
Ja, mach einen Aufruf, eins am anderen. Beruhige dich.
Ich brauche Hilfe und das betrifft vor allem unsere ZuhörerInnen, die aus Berlin kommen. Und zwar gebe ich jetzt Ende des Monats, oder geben wir, Lisa kümmert sich ein bisschen mehr darum als ich.
Hätte es nicht sagen müssen.
Unser Haus in Berlin ist die Übergabe. Wir übergeben unser Haus jetzt in Berlin, wir sind da jetzt endgültig raus. Das ist die ganzen Möbel, alles drum und dran ist auch raus. Nur ein großes Problem haben wir, beziehungsweise ich, weil es mein Fahrrad betrifft. Wir haben draußen vor dem Haus das Fahrrad halt schon, ist schon länger, steht da angeschlossen. Jetzt haben wir beim ganzen Umzug den Schlüssel nicht mehr wiedergefunden. Das heißt, das Fahrrad müssen wir noch irgendwie da losbekommen. Wir brauchen irgendwie Hilfe. Wer hat da eine Lösung für? Weil ich kann kein Schloss aufbrechen. Das ist ein sehr gutes Schloss. Wie gesagt, der Schlüssel ist weg. Und ich habe jetzt keine Lösung, ehrlich gesagt. Weil das ist bitter. Das müssen wir da irgendwie noch vor der Übergabe loswerden. Wer da irgendwie eine Idee hat oder helfen kann, gerade im Berliner Raum, bitte gerne persönlich bei mir melden. Auf Instagram ist, glaube ich, der kürzeste Weg. Ja,
oder hier auch gerne.
Das wäre
luppen@studio-bummens.
Ja, das läuft ja wieder bei drei Kanäle.
Nimmt alles an.
Dann liest du mir in zwei Wochen vor, wo die Übergabe schon längst war. Das ist zu spät. Die sollen mir direkt schreiben. Das ist der beste Weg, weil ich habe gesagt, Ende des Monats. Ne? Wir haben jetzt heute den 26. Oktober. Also bitte sich bei mir melden direkt. Und hoffe, dass da jemand eine Lösung hat. Und wenn es halt jemand ist, der so ein Schloss knacken kann.
Sehr gut.
Muss ich ja nicht weiter sagen, dann wer das war. So, das war mein Hilferuf. Mein Hilferuf, bitte, bitte helfen. Bitte helfen Sie mir. Dann
Hilfe?
Hilfe. Ich wollte noch vorlesen, wir hatten ja gerade die Hörerfragen und du erinnerst dich bestimmt, letzte Woche hatten wir die Hörerfrage von Pia zu unseren Heiratsanträgen. Und die Pia hat sich jetzt im Nachhinein nochmal gemeldet. Ich weiß nicht, ob sie dir auch geschrieben hat, aber das geht ja bei dir dann gerne mal unter. Ich möchte das nochmal vorlesen, ja, um auch zu sehen, dass die Leute sich freuen, wenn man ihre Fragen beantwortet und dass es sich auch lohnt, die Fragen herzuschicken. Also, ich lese das einfach mal vor. Hallo Felix, hallo Toni. Na klar, habe ich am Mittwoch direkt vor der Frühschicht eure letzte Folge des Podcasts angehört. Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass es ja möglich sei, dass ihr zwei meine Frage beantwortet. Und dem war tatsächlich so. Danke dafür. Es hat mich wirklich sehr gefreut, eure Geschichten zu der Frage zu hören. So, und um Tonis Frage kurz noch zu beantworten, welcher Hochzeitsantrag schöner war, auch mit der Gefahr, dass die Antwort für dich zu romantisch ist, sorry Toni, muss ich dennoch sagen, dass am Ende doch das Schönste ist, dass eure Frauen ja gesagt haben. Liebe Grüße, Pia. So, das wollte ich nochmal vorlesen, dass es auch Antworten zu unseren Antworten gibt.
Das ist, hast du gut gemacht.
Danke.
Ich habe es nicht bekommen, nicht gelesen, aber ist jetzt angekommen. Dann möchte ich noch eine letzte Kategorie für heute hier starten, denn das ist mir auch,
sind wir noch nicht fertig,
ganz wichtig, dass nochmal, nein, sind noch nicht fertig. Du kannst aber schon gehen, wenn du willst. Ich mach das
ja schon wieder spät. Du musst so, morgen
jetzt
spielen,
denk dran. Jetzt Ruhe.
Das hat mir imponiert.
Ja, und das geht direkt an euch da draußen, liebe Luppengemeinde. Ihr könnt euch ja daran erinnern, in der letzten Folge habe ich ja von Jonas, dem 17-jährigen Jungen, der diesen Hirninfarkt hatte mit 3 Jahren, berichtet, dass der Familie ja das Auto, das behindertengerecht umgebaute Auto, geklaut wurde. So ist richtig. Vor der Haustür. Und ich finde die Reaktion darauf unfassbar. Ich hab mich informiert. Meine Frau, die ja direkt immer jegliche Spenden direkt auf ihren Computer bekommt, hat mir da Bescheid gesagt. Und auch mit etlichen, einfach dazu geschrieben, hier einfach mal Luppengemeinde hält zusammen und so weiter. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen. Wir haben jetzt bis heute um die 200 Spenden sind da eingegangen für Jonas und deren neues Auto. Und wir sind da wirklich sehr, sehr nah am Ziel. Und von daher, wir werden das jetzt in den nächsten Tagen, denke ich, erreichen. Und ihr habt da wirklich einen großen Anteil für und habt gezeigt, was wir hier für eine coole Gemeinde in meinen Augen mittlerweile schon zusammen haben. Und deswegen da wirklich mal ein Riesendank und im Namen der Familie auch, die sich da auch sehr begeistert gezeigt haben.
Sehr schön.
Da brauchst du jetzt gar nichts mehr dazu zufügen, oder Felix?
Nee, ich will auch gar nicht. Also damit können wir beenden, muss ich sagen.
Ende aus.
Danke.
Mickey Maus. Liebe Luppengemeinde, ich freue mich aufs nächste Mal und das Schlusswort übergebe ich an Felix. Tschüss.
Das Einzige, was ich sagen kann, besser wird's dann nicht.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Eine Sache wollte ich vielleicht noch vorlesen, wenn ich das darf.
Na los.
Lieber Toni, lieber Felix, ich bin Katrin, 31 Jahre, Gymnasiallehrerin, aktive Fußballerin in der Kreisliga und begeisterte Hörerin eures Podcasts Einfach mal Luppen. Dementsprechend habe ich auch eure neueste Folge gehört, in der es unter anderem um Felix Wespenstich geht. Da ich Biologie unterrichte, kann ich euch die Sache mit dem Wespenstich kurz erklären. Erstens, im Herbst stirbt der Großteil eines Bienen-Wespenvolkes. Die Tiere merken, dass es mit ihnen zu Ende geht und versuchen sich dagegen zu wehren. Sie stechen daher auch schon mal ohne ersichtlichen Grund. Also, die hatte nichts gegen dich, du warst einfach...
Ich hasse sie trotzdem.
Du warst einfach zur...
Ich hasse sie trotzdem.
...falschen Zeit am falschen Ort. Und zweitens...
Immer noch.
Das Insekt gibt den Stich ein Gift ab. Dieses Gift besteht aus Proteinen. Die körpereigene Immunabwehr erkennt diese Proteine als körperfremd und startet die Abwehrreaktion, die sich meist durch Schwellung, Rötung und so weiter der Einstichstelle zeigt. Da Proteine keine Hitze vertragen, kann man sie mit dem Bite-Away zerstören. Je schneller ich den Stich behandle, desto besser. Und da bleibt mir nur für dich... Von meiner Seite aus, der letzte Tipp des heutigen Tages, Felix, schön weiter kühlen.
Die Katrin, die hat das doch erfunden, die macht doch nur Werbung.
Ja, deswegen sage ich ja, kühl,
hat sie clever.
Kühl du.
Hat sie dich?
Kühl du weiter.
Ja, du bist schön in die Falle getappt und du liest das auch noch vor.
Kühl du weiter. Ja. Dann wird schön schlechter.